gottesdienstliche Gemeinschaft mit Ihnen zusammen in unserer liebgewordenen Ludwig-Hofacker-Kirche in den zurückliegenden Ostertagen und dann noch durch die Missionskonferenz in Korntal. Und ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sein können unter Gottes Wort. Familie Lautenschlager wird uns den Gottesdienst heute ausgestalten. Aus dem Familienquartett ist ein Quintett geworden. Wir wollen dann im Anschluss daran das Lied singen, O Gottes Sohn, du Licht und Leben, 504, die Verse 1 bis 3. Den Sonntag vom guten Hirten und ich möchte Sie grüßen mit dem Wort Jesu, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir kennen aus unserem Leben, wie das ist, wenn man in die Irre geht. Wir haben alle so viele Stunden hinter uns, Tage und Wochen, wo wir kein Ziel und keine Lösung mehr fanden. Und wir kennen die Stunden der Verzweiflung und der Ratlosigkeit. Und wir wissen auch, was jetzt in der Stille noch in uns tobt und was uns beschäftigt. Und da kommen wir zu dir, weil du der Hirte bist, der uns so klar führen kann, zur Quelle. Und du hast den Weg für unser Leben, auf dem wir nicht mehr irre gehen können. Herr, wir sind manchmal wie dumme Schafe und verstehen dein Führen nicht. Wir machen so, als ob wir deine Stimme nicht hören könnten. Und du willst uns doch mit Erbarmen und Güte und mit Liebe leiten. Herr, nimm die Stumpfheit von uns weg und öffne uns das Empfinden dafür, wohin du uns führen willst in diesem Leben. Wir wollen doch deine Wunder und deine Güte entdecken, jeden Morgen neu. Öffne uns auch heute die Ohren, dass wir dein Wort ganz neu vernehmen. Und dass wir eine Begegnung allein mit dir haben. Wir wollen nicht Menschenwort hören, sondern dein Gotteswort. Und so wollen wir jeder für sich in der Stille auch das sagen, was uns bewegt. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir hören noch einmal die Flöten. möchte den 23. Psalm lesen, an diesem Sonntag vom guten Hirten. David war ja flüchtig und von Saul gehetzt, jahrelang. Und da ging es um Tod und Leben. Wir wissen, wie er mehrfach in ganz großer Bedrohung war, damals als er in der Höhle saß und Saul mit seiner Armee gerade dort Lager bezog. Und in dieser großen Not hat er diesen Psalm gedichtet. Und Sie müssen im Hintergrund das Bild haben dieser erbarmungslosen Wüste. Kein Weg, keine Wasserquelle mehr, kein Mensch mehr. Und so wie es nur Glaubende sagen können, steht dieser 23. Psalm in diesem ganz krassen Gegensatz. Da wird von der Quelle und vom grünen Wasser, vom frischen Wasser und von der grünen Weide gesprochen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Mir voll ein Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Diesen Psalm hat Friedrich Adolf Krummacher in ein Lied umgesetzt. Friedrich Adolf Krummacher stand in einer großen Spannung. Damals war die Zeit des Rationalismus, wo alles im letzten Jahrhundert mit der Vernunft erklärt wurde. Und er war ein Zeuge des Evangeliums und erlebte zu seiner Zeit eine große Erweckung. Auch wenn Sie vielleicht die Melodie nicht kennen, dann wollen wir doch dieses Lied lernen, weil es mit zu den schönen Liedern unseres Gesangbuchs gehört. Wenn wir unseren Herrn Hirzel bitten dürfen, dass er einen Vers vorausspielt, und dann wollen wir alle 5 Verse vom Lied 554 singen.
Hallelujah.
Wir haben jetzt bis zu den Sommerferien keine besondere Predigtreihe, sondern unsere normalen Perikopen, die hinten im Gesangbuch in der vierten Reihe abgedruckt sind. Heute steht unser Predigtext in Hesekiel 34. Das Prophetenbuch des Hesekiel ist ja uns manchmal etwas schwer zugänglich. Aber Sie kennen aus dem Hesekiel-Buch jedenfalls zwei Stellen gut. Das eine von dem neuen Herzen, das Gott uns gibt, wo das steinerne Herz aus uns wegnimmt. Hesekiel 36 und ich hoffe auch dieses Kapitel vom guten Hirten und von den schlechten Hirten in Hesekiel 34. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Es hat mir die Woche sehr viel Not gemacht, dass wir heute gerade beim guten Hirten ein so starkes Wort gegen haben. Wir wollten ja alles gerne positiv sagen, aber das Wort Gottes zwingt uns auch, etwas dagegen zu sagen. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut, sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln. Ich will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen. Und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Herr, lass uns dein Hirtenamt so groß erkennen. Amen. Liebe Gemeinde, man spricht heute viel von der sozialen Verantwortung, die wieder neu entdeckt wurde. Und das ist richtig. Schauen Sie sich nur einmal um, wie in unseren modernen Großstädten viele Menschen in die Einsamkeit geraten sind. Sie kommen abends nach der Arbeit in ihre vier Wände und dann spricht sie niemand mehr an. Sie drücken noch auf den Knopf und sehen das Bild eines Fernsehsprechers vor sich, aber das ist etwas anderes als eine Familie, wo man Menschen hat, die einen in ihre Liebe hineinnehmen. Und wir sehen es, wie notvoll das ist heute, wenn ältere Menschen plötzlich auf die Seite geschoben sich fühlen und sagen, wir sind allein, wir haben niemand mehr. Wenn unsere jungen Leute aufwachsen und sie haben niemand, der sie führt und der ihnen Vorbild sein kann, sie haben alle Möglichkeiten. Was wird ihnen gegeben? Sie haben oft so viel Geld zusammengespart, dass sie sich einen Fernsehapparat oder bald ein Moped kaufen können, aber ihnen fehlt die Bindung zu Menschen, Liebe, Verständnis. Und deshalb ist es klar, dass man heute von sozialen Bindungen redet. Und das spielt auch eine große Rolle heute im Raum der Christen, dass man sagt, man braucht da Facharbeiter und die ganzen Fremdworte von der Sozialisation und von all den Möglichkeiten, nun die Menschen aufzunehmen und zu verbinden in herzlichen, menschlichen Verbindungen, die ist wichtig. Aber ich meine immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen, dann erkennen wir noch viel mehr. Dann merken wir auf einmal, das, was uns hier gegeben ist, das ist ganz wichtig in der Forschung, der Sozialarbeit. Dort können wir lernen, wie ein Mensch behandelt werden muss, welche psychologischen und soziologischen Voraussetzungen man dazu braucht, um einem Menschen gerecht zu werden. Und trotzdem merken wir erst unter dem Wort Gottes, ein Mensch ist nicht dann eingebettet in Liebe und in Verständnis, wenn wir ihm menschliche Bindungen geben, sondern ein Mensch findet dann erst zur Heimat und zur Geborgenheit, wenn er erkennt, dass er zur Herde Gottes gehört und dass der lebendige Gott Hirte ist. Da wollen wir doch den Mund nicht halten, dass doch die große Einsamkeit heute letztlich davon herrührt. Das andere verstärkt das nur noch. Aber dass die Menschen heute keine Heimat mehr haben bei Gott, dass sie nicht mehr beten können, dass sie sein Wort nicht mehr kennen und dass sie auch seine Liebe nicht mehr kennen. Und dann wirkt sich erst diese Einsamkeit so verhängnisvoll aus. Dann erst spürt man die Härte der Menschen so stark. Dann wirkt sich das alles so aus, dass man heute im Beruf so gefordert ist. Ja, schon in der Schule fängt das bei unseren jungen Leuten an, dass von ihnen etwas verlangt wird, was sie gar nicht bieten können, weil ihre Gaben dazu nicht reichen und sie fühlen sich überfordert. Dann kommt das alles, dass man sich missverstanden fühlt in einer Welt, wo man meint, das Glück sei an einem vorübergegangen und dann flüchtet man sich in seine Verzweiflung und in seinen Schmerz und man bleibt allein in seiner Klage. Und da ist nicht das allein die Hilfe. Das gehört mit dazu, dass man einem Menschen seine soziale Bindung zeigt. Aber ich bin so froh, dass wir heute dieses ganze Thema einmal aufrollen können von diesem großen Reden Gottes her, dass er der gute Hirte ist und dass er seine Herde sucht und dass unser Gott heute brennt in Liebe und in Erbarmen über dieser Welt. Mein erster Punkt, ich habe es wieder versucht, ein bisschen zusammenzupacken. Das ist ein Stück geistlicher Zucht bei mir, sonst fliegen die Gedanken wild im Raum herum. Das Erste, was ich sagen will, Gott ist ein Anwalt der Versprengten. Mir imponiert das bei unseren Gerichten, wie der Staatsanwalt sein Amt hat. Wenn ein Mensch erschlagen wurde und nicht mehr lebt, dann kann er ja nicht mehr nach seinem Recht rufen. Er ist ja tot. Aber da hat der Staat ein Amt eingesetzt, des Staatsanwaltes, der für den eintritt, der nicht mehr schreien kann. Der Staatsanwalt hat noch einen Aufgabenbereich, der so allgemeine Verbrechen mit einschließt, die einfach zum Schutz des Menschen notwendig sind. Und der Staatsanwalt muss sein Amt ganz streng verstehen für diese Leute. Und deshalb ist er so hart, dass sie nicht irgendwelche finsteren Gesellen, die eine Freude haben, einen Angeklagten möglichst lange ins Gefängnis zu stecken, sondern das sind Leute, die für andere rufen und schreien. Und Gott ist dieser Anwalt der verstreuten und verzweifelten Menschen. Es entsteht manchmal heute der Eindruck, auch in unseren Gottesdiensten oder in Verlautbarungen, die wir machen, als ob wir Menschen die wären, die für die Entrechteten der Welt brüllen. Und wenn man dann auf die Straße zieht und Kundgebungen macht für die unterdrückten und entrechteten und ausgebeuteten Menschen, dann müssen wir uns in Erinnerung rufen, der heilige Gott ruft von Anfang an für den geknechteten und leidenden Menschen. Das war so, als ganz am Anfang, in der Bibel wird es erzählt, dieser Kain seinen Bruder Abel totschlägt. Dann ist Gott dieser Anwalt, der ruft, wo ist dein Bruder? Und wir sehen ja in diesem Kain immer wieder ein Spiegelbild von uns, dass wir diese Frage wegschieben, die Gott an uns richtet. Wenn wir kein Interesse haben fürs Wort der Bibel, wenn uns der Gottesdienst langweilig ist, dann kommt es doch nicht davon her, dass Gott nicht konkret redet. Er fragt mich doch, wo ist dein Bruder? Und das geht uns auf die Nerven und dann wollen wir diese Stimme loshaben. So wie Kain das von sich schüttelt und sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, natürlich sollst du deines Bruders Hüter sein. Und dass Menschen heute leiden in der Welt, das ist doch unsere Schuld. Vielleicht haben Sie auch schon gefragt, warum wir nicht mitmachen. Es wäre doch auch eine Aufgabe, in einem Gottesdienst mal die ganze Not heute anzuprangern. Diese seelenlose Gesellschaft und diese Gewinnsucht und die Ausbeutung und die kriegführenden Nationen. Wir können doch nicht schreien, weil es uns den Hals zuschnürt, weil wir doch wissen, wo uns der Geist Gottes das gezeigt hat, wie Menschen unter uns leiden und dass wir mit Schuld sind an diesen Leiden. Und da ist Gott der Anwalt, der ruft, der damals sein Volk Israel zur Sache ruft, über diesen Schafen, die keinen Hirten mehr haben. Heute Morgen an diesem Sonntag vom guten Hirten ruft er zu uns, seht ihr sie, draußen die Menschen, seht ihr sie, mit denen ihr zusammenlebt. Schafe, die keinen Hirten haben, Menschen ohne Ziel, ohne Weide, ohne Wasserquelle, die leiden in der Hitze des Tages, die ihre Arbeit nicht mehr schaffen, die müde sind, die verzweifelt sind und die nichts wissen von der Führung und von der Leitung. Da ruft Gott für sie. Und man kann nie von diesen ganzen Weltnöten reden, ohne zu merken, unser Gott hat uns Verantwortung, Hirtenfunktion in die Hand gelegt. Und er fragt uns, was wir tun. Mein zweiter Punkt, wer versagt heute? Wer versagt eigentlich heute? Es gibt viele heute moderne, eindrückliche Antworten darauf, was alles falsch ist und was alles heute nicht richtig ist. Die Diagnose, die uns Gott hier stellt, ist viel einfacher. Schuld sind die Verantwortlichen des Volkes Gottes. Ich möchte es Ihnen nicht so leicht machen, dass Sie jetzt statt Hirten Pastoren einfach einsetzen. Obwohl das stimmt. Sie dürfen wissen, dass wir das so lesen. Aber das sind Leute, die einmal das begriffen haben, dass sie Hüter ihrer Brüder sind. Haben Sie das einmal gemerkt? Wir sind doch im Gottesdienst keine unverbindliche Gesellschaft. Ich weiß doch, wie Sie das erzürnt und wie Sie das auch aufregt, wenn man sagt, grüßen einander und sonst was. Da geht's doch nicht um einen Batsch auszuteilen, sondern wir sind Hüter übereinander. Wir wollen heute nichts mehr von Autorität wissen. Wir haben Angst und sagen, das ist doch schlimm. Aber Gott behaftet uns dabei. Ob der neben mir in seinem Glauben zerbricht, das geht doch uns an. Ob die Kranken, die jetzt zu Hause liegen und in ihren Zweifeln und Anfechtungen sind, durchhalten im Glauben, das geht doch uns an, wir sind doch ihre Hüter. Was aus jungen Menschen wird, die sich am nächsten Sonntag konfirmieren lassen, das geht doch sie an, sie können doch nicht die Verantwortung abschütteln und sagen, ich habe zwar die Namen gelesen, aber ich kannte sie ja nicht näher. Ja, warum kennen sie sie nicht näher? Warum bleiben wir in der Unverbindlichkeit stehen? Gott behaftet uns dabei. Wir sagen, das ist so Tradition, das ist bei uns so geworden. Sie haben konkret Menschen, die Ihnen Sonntag für Sonntag vor Augen treten. Sie werden in eine Gemeinde hineingeführt, wo Sie in Bindungen kommen, wo einer den anderen trägt, wo ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wer versagt denn heute? Wer sind denn die Hirten? Wir sind's doch. Und Gott sagt, meine Schafe werden nicht geweidet. Er hat das in unsere Hand gelegt. Dort kommt einer mal ganz zaghaft in einen Gottesdienst herein. Ich möchte das Ihnen auch erklären, warum wir manchmal so formlos sind. Das ist keine Freude an der Zerstörung von Ordnungen. Letztlich ist es immer wieder die Unruhe, die ich habe im Weiden von Schafen. Weil ich weiß, wo Menschen kommen. Ich möchte es leicht machen. Da möchte ich auf jede nur mögliche Gelegenheit versuchen, so nah wie möglich, so menschlich wie möglich zu kommen. Doch nicht, weil Ordnungen nichts wert sind, sondern weil wir immer wieder durchblinken lassen müssen. Merkst du, da geht es um eine menschliche Beziehung von solchen, die zusammengehören und die einander beistehen unter der Last, die sie miteinander zu tragen haben. Und das sind die Vorwürfe, die Gott an die Hirten richtet. Sie weiden sich selbst. Ja, warum weiden die Hirten sich selber? Ja, weil sie so viele Probleme haben natürlich. Ich muss gerade mit meinem Glauben selber fertig werden und ich habe gerade selber so Fragen und ich bin so müde und ich verstehe auch nicht alles in der Bibel, sagt denn einer. Und verstehst du bitte, ich habe auch gerade so eine Zeit, wo ich lau bin und so weiter. Die Hirten weiden sich selber und wo sie mit den Schafen zusammenkommen, da sind sie so voll beschäftigt, sich selber zu erbauen. Das wird von Gott als Tadel genommen, dass ich in eine Versammlung gehe und sage, ich möchte mich erbauen und in meinem Glauben Stärkung haben. Und ich merke gar nicht, dass das zusammengehört mit dem Tragen des Schwachen. Dass ich ein Ohr haben muss, woran leidet der jetzt, der neben mir sitzt? Was hat denn der? Oder wo ist einer, der jetzt sucht? Sie weiden sich selber. Hauptsache, sie haben anzuziehen. Und da geht es nicht um die soziale Frage von Arm und Reich, sondern im Glauben. Hauptsache, sie haben einen gewissen Glauben. Hauptsache, sie können beten. Hauptsache, ihr Glaube ist froh. Sie hat es noch nie umgetrieben, wo in ihrer Nähe Menschen sind, die nicht mehr lachen können. Sie sehen nicht das Kranke und das Verwundete am Wege. Sie sehen es gar nicht. Und das Starke zertreten sie noch. Das nimmt Gott zum Vorwurf. Die Menschen, die glauben können und die gewiss sind, die wollen sie noch verunsichern mit ihren Fragen. Das macht ihnen eine diabolische Freude, die noch als Starke schwach zu machen. Gott will in seiner Herde Hirten haben. Und er will starke Schafe haben, die wieder zu Hirten werden, für die anderen Mutterschafe werden, die andere führen und leiden können. Das eine ist, die Schafe weiden sich selber und das andere ist, sie haben nicht den Blick für das Schwache und für das Verwundete. Und dann kommt es dazu, dass Schafe irre gehen. Wir haben jetzt ja genügend in Israel diese Berge gesehen, wo diese Steinfelsen liegen und dazwischen so eine kleine Narbe Gras. Und da knabbern sie dran rum und versuchen ein bisschen Futter sich noch zu holen. Und jetzt bitte ich Sie, reden Sie in Ihrem ganzen Leben nie mehr anders über die Welt, die Sie umgibt. Reden Sie nie hart von den Menschen. Es war gestern mir eindrücklich, ich hatte ein Jugendtreffen im Oberland und bin dann letzte Strecke im D-Zug von Ulm hergefahren. Und da war ein Mann gesehen, so ein richtig lebensfroher Düsseldorfer, der in München lebte. Und der hat so ein Käppi aufgehabt, da stand drauf, New Man. Ich bin ein neuer Mensch, nicht so richtig in Amerikanisch. Und dann hat er also da geprahlt vor allen anderen. Der Schaffner kam dann noch dazu, was er tun wird. Und heute Nacht wird durchgezecht. Seine Freunde haben ihn eingeladen und Geld spielt keine Rolle. Und bis zum Morgen hinein sehen Sie dahinter, hinter diesem New Man, ein Schaf, das in einer Grasnarbe ein bisschen Futter sucht. Und wie wird unser Reden mit solchen Menschen, wenn wir das wissen? Der verzweifelte Versuch, diesem traurigen Leben, das sie nur kennen, ein wenig Freude abzugewinnen. Und was könnten wir Liebe haben? Selbst für ablehnende Menschen, selbst für solche, die sich als Atheisten oder Ketzer im Glauben verstehen. Für junge Menschen, die revolutionieren und sagen, wir ahnen etwas von dem, was da tobt an Sehnsucht. Und wir wissen, dass es im Grund Heimweh ist zum Hirten. Nicht zum Menschen, nicht zur Kirche, sondern zum guten Hirten, der sie allein versteht, zu Jesus hin. Es war im Jahr 1738 drunten in der Leonhardskirche. Da hat Georg Konrad Rieger einen Gottesdienst gehalten, am Vortag, bevor dieser berüchtigte Süß Oppenheimer gehängt wurde draußen auf der Prag. Dieser Mann hat Württemberg im Auftrag des Herzogs grausam ausgebeutet. Und es ist ja viel über diese Person geschrieben worden, der nicht zu seiner eigenen Person zurückgefunden hat, der eigentlich nur immer in der Feindschaft lebte. Und da war das das größte Volksfest Stuttgarts. Wie sie hinausgezogen sind, um dieses Schauspiel anzusehen, wie nach Jahren der Tyrannei und der furchtbaren Ausbeutung Württembergs dieser Mann endlich am Galgen baumelte und alles triumphierte. Und dann hat Georg Konrad Rieger, der Mann, der Süß Oppenheimer, auch Jud Süß genannt, als Seelsorger bis zur Hinrichtung begleitet hat, eine Predigt gehalten, die heute noch abgedruckt wird. Wo der Gemeinde sagt, wer von euch hat denn einmal für diesen Mann gebetet? Wer hat verstanden, wie dieser Mann nie zum Frieden kam? Und er fängt sehr geschickt an, er sagt, das ist doch richtig, dass man die Bösen bestraft und dass Ordnung herrscht in unserem Staat. Und dann dreht er das auf einmal um und sagt, wie ist denn das in eurem Leben? Ihr habt den guten Hirten erfahren. Habt ihr einmal euch bemüht, dass ein solcher Mann, den ihr nur gehasst habt, die Liebe Jesu erfährt. Und deshalb fehlen heute Hirten. Es gibt so viele, die verurteilen. Und das kann nicht der Dienst der Gemeinde Jesu sein, zu verurteilen. Und wir werden uns hüten, hier irgendjemanden zu verurteilen. Weder die Yankees noch die Kommunisten, weil das nicht unsere Art sein kann. Sondern weil wir etwas von diesem großen Hirten wissen, der seine Herde führt. Das war der zweite Punkt, wer versagt heute? Das erste war, Gott ist der Anwalt der Verzagten, der Versprengten. Noch ein letztes. Doch Gott greift ein. Doch Gott greift ein. Sie wissen, dass dieses Wort auch in unserer neueren Zeit wieder zitiert wurde. Ich wollte ein wenig dieser direkten Rede des Textes entrinnen. Sie haben es gemerkt und für uns alle zuspitzen. Aber es bleibt doch für uns alle unvergesslich, wie 1966 bei der großen Kundgebung der Bekenntnisbewegung in Dortmund Wilhelm Busch damals an das Podium trat und nur drei Sätze sagte. Und sagte, man kann verzweifeln, dass alle Bemühungen heute um eine Heilung der Schäden der Kirche keinen Erfolg hatten. Wenn dann die Mutlosigkeit mich überfällt, dann tröstet mich dieses Wort. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen, spricht der Herr. Und dieses Wort klingt all denen nach, die es selbst gehört haben oder die es gelesen haben, dass das eine ganz mutmachende Hoffnung für unsere Kirche ist, für unsere Gemeinden und Gruppen. Jesus lässt sein Volk nicht los. Dabei meint er mit Volk nicht uns, die versagenden Gläubigen, sondern die, die draußen sind, lässt er nicht los. Die Suchenden, die Heimatlosen, die Verzweifelten lässt er nicht los. Da ist seine Treue so groß. Ich will, und dieses Ich will kennen wir aus der Bibel so genau, weil das Jesus so oft gesagt hat. Ich will, ich will. Das war dieses Feste in seinem Leben, wie er durch alle Widerstände durchbrach, wie er seinen Plan verwirklicht. Ich will. Und das wird er tun in unseren Tagen. Da werden ihn auch keine untreuen Hirten dabei aufhalten. Und da wird auch keine versagende Christenheit ihn dabei aufhalten können. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Er sucht sein Volk. Und dann wird mir das ganz groß, wie der Hirte, der gute Hirte Jesus, immer gewaltiger wird. Und ich wollte Ihnen jetzt nur noch einmal so das Bild vor Augen zeichnen, wie er Hirte ist, wie er da sitzt und die kleinen Kinder über seine Knie klettern. So groß. Die Jünger schieben die Kinder weg und auch Kinder. Ein Herz für sie. Aber die Pharisäer, oh, mit den Pharisäern hat er sogar am Abend noch diniert und gespeist. Aber er hat mittendrin gemerkt, wo eine richtige Hure herkam und über den Füßen Jesu weint. Und dann ist er da und sieht das und versteht das. Kein Vorwurf. Es fällt doch auf, dass Jesus in seiner damals politisch so bewegten Zeit kein Wort gesagt hat. Kein Wort zu einer politischen Partei. Warum denn nicht? Weil er der Hirte sein wollte für Menschen aus allen Parteien. In seiner Jüngergemeinde hatte er sogar Platz für einen Linken, den Simon, der Zelot war. Und er saß eine ganze Nacht hin, als der konservative Nikodemus zu ihm kam, weil er Hirte sein will. Wir sind doch heute nicht feige, das ist doch kein Kunststück, ein politisches Wort von der Kanzel zu sagen. Da kriegt man keine Prügel, höchstens wenn es allzu ungeschickt ist. Aber was tun wir? Wir spalten Gemeinden. Wir machen die Herde noch mehr durcheinander wegen irgendwelchen bedrängenden Fragen, die uns heute bewegen. Was haben wir seit dem letzten Krieg an Spaltung in unserer Kirche bekommen wegen politisch vorlauten Worten? Wie hat Jesus an diesen schwierigen Fragen um Herodes und die römische Besatzungsmacht vorbei Hirte sein wollen, Hirte für sein Volk? Er hat die Theologen nicht abgekanzelt. Er ist als Hirte ihnen nachgegangen. Er stand am Grab des Lazarus und wusste, wo Menschen über dem Schmerz zusammenbrachen. Er hat sie alle gekannt und gesucht. Und wer einmal einen Leprakranken sah, der weiß, wie das aussieht. Obwohl das heute ganz anders ist, wo man die Mittel hat und die Krankheit längst heilen kann. Aber damals legte Jesus die Hand auf diese ekelerregende Krankheit, Hirte. Soll ich Ihnen noch in unseren Tagen Jesus tut? Wir erleben das, wo Sie die Augen aufmachen, werden Sie erfahren, wie heute eine Bewegung durch die Welt geht, dass Jesus seine Herde sammelt. Er holt Menschen und manchmal stehen wir dabei und sagen, das hatten wir gar nicht gewusst. So ein kleiner Hauskreis irgendwo in Stuttgart. Menschen kommen zum Glauben. Eine kleine Jugendgruppe. Und dort erfahren Menschen eine Begegnung mit dem guten Hirten. Der Hirte sieht das Goldstück, in dem er selber gesprochen hat, die Frau, die dieses verlorene Goldstück in ihrer Wohnung sucht, er kriegt keine Ruhe, bis er dieses eine Goldstück gefunden hat. Ich wollte Ihnen heute keine Forderung predigen. Ich wollte Ihnen nicht sagen, seien Sie ein guter Hirte. Ich wollte Ihnen bewegend vor Ihr Leben malen, wie Jesus Sie als guter Hirte gesucht hat und wie er Ihrem ganzen schmutzigen Leben zum Trotz Sie mit Erbarmen umfangen hat und wie er mit einer so ungeheuren Geduld Ihnen nachlief, um das Verlorene zu finden. Und 99 ließ er in der Wüste, bis er sie fand. Aber da möchte ich es am Schluss doch noch sagen. Er hat es ja auch seinen Jüngern gesagt, weide meine Schafe. Es sind nicht meine persönlichen Schafe und die Kirchenmitglieder sind nicht die Glieder des Pastors oder des Bischofs, sondern sie sind Glieder Jesu. Und sie werden mit in die Verantwortung genommen für die weltweite Gemeinde Jesu. Weide meine Schafe. Und er hat vorher nur gefragt, hast du mich lieb, Petrus? Und wenn du Jesus lieb hast, dann kannst du Schafe weiden. Dann hast du eine Art, mit anderen umzugehen, in Liebe und in Geduld, in Verstehen und in doch so klarer Führung. Menschen wollen heute zur Quelle, zum Wasser. Sie brauchen Nahrung. Sie brauchen Hirten. Sie können sie nicht hinausreden und sagen, ich will keine Autorität sein. Jesus macht sie zu Hirten. Er beruft sie dazu. Amen. Wir wollen heute lauter Verse singen, die vom Hirten handeln. Das war beim ersten Lied so, du treuer Hirt, Immanuel. Wir wollen jetzt von dem Lied 297 die drei letzten Verse singen. Warum? Herr, wir wollen das vor dir aussprechen. Als Schuld, wir richten so leicht andere. Und aus dem, was wir an Lebensinhalt bei dir gefunden haben, wird daraus so leicht eine Anklage gegen andere und ein überhebliches Reden. Und so oft haben wir über diese Welt das hingesprochen, dass sie das Leere sucht und dass sie im Vergänglichen sich zu befriedigen versucht. Herr, du redest ganz anders von den Menschen. Du siehst so tief in sie hinein und weißt, sie sind Schafe ohne Hirten. Wir möchten dich bitten, gib uns diesen Blick für die Menschen, denen wir begegnen, dass wir keine Fanatiker des Glaubens werden, sondern Hirten voll Liebe, Mitleid und Verständnis. Und gib uns dann auch die Gabe, die Entschlossenheit eines Hirten zu haben, dass Schafe nicht in den Dornen lassen, sondern zur Weide führen können, dass wir sie mitnehmen dorthin, wo ihr Leben neu wird bei dir. Wir bitten dich auch, über unserem Versagen und über dem Versagen deiner Christenheit heute. Lass doch dein Hirtenamt wieder neu groß werden. Begegne du den Menschen und suche unsere Schuld nicht an den Schafen heim. Wir denken an so viel, was wir versäumt haben, an den jungen Menschen, die in unserer Gemeinde schon waren und nicht mehr da sind, an anderen, die enttäuscht weggegangen sind. Herr, vergib uns diese Schuld und lass sie nicht dazu dienen, dass durch unsere Schuld Menschen verloren gehen. Du kannst ihnen nachgehen und sie erreichen. Wir bitten dich für unsere Kirche. und für die ganze Not heute, für allen fehlenden Zusammenhalt und für alle Verunsicherung. Lass du heute wieder Gemeinschaft entstehen, Herden und Hirten. Du kannst sie rufen und du kannst sie einsetzen, werde. Und wir bitten dich jetzt auch für alle, die nicht unter uns sein können, die sich abgeschnitten fühlen wegen ihren Krankheiten oder wegen ihrer Schwermut oder wegen dem Reden der anderen Menschen. Herr, lass uns die Verbindungen sehen, die weit über diesen Gottesdienst hinausgehen, auch die ganze Woche über, die uns zusammenhält allein unter deinem Namen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 68, den dritten Vers. Wir freuen uns immer wieder, wenn so eine Ausgestaltung des Gottesdienstes erfolgt. Seit einigen Jahren hat der Kirchengemeinderat um Verständnis gebeten und gesagt, wir können das gar nicht mehr mitmachen, Honorare zu zahlen für welche, die hier musizieren. Und seit diesem Tag haben wir eine Fülle von Freunden, die unseren Gottesdienst ausgestalten, natürlich kostenlos. Wir freuen uns immer wieder, wenn irgendjemand, der eine Gabe hat, auch hier etwas beisteuert. Und sagen Sie das bitte, wenn irgendjemand hier eine Gabe hat, auch das einzubringen. Vielen Dank, Familie Lautenschlager, heute für diese Ausschmückung. Am Dienstag um 15 Uhr ist Seniorendienstag, Fräulein Werner, unsere Gemeindehelferin, erzählt über den Missionar Ludwig Nommensen, der Mann, der mit Gott wie Zahlen rechnete. Sie kennen vielleicht seine Lebensgeschichte, der auf einer Hallig aufwächst und einen so schweren Unfall hat, dass ihm die Ärzte bescheinigen, er würde nie mehr laufen können, gehen können. Und dann nimmt er Gott beim Wort und sagt, ich möchte dein Bote werden. Und die ganze schwere Zeit draußen in Nias, wo heute die große Insel Nias zu 100% von Christen bewohnt ist. 15 Jahre arbeitete er, ohne dass ein Mensch sich bekehrte. Dienstag, 15 Uhr. Um 20 Uhr am Dienstag haben wir unsere Hauskreise. Fragen Sie nachher am Ausgang, wo? Gerade für die, die keinen Anschluss haben, die so ein bisschen Nähe suchen, da kann man reden über einen Bibelabschnitt, über den Anfang des ersten Thessalonicher Briefs. Nächsten Sonntag haben wir Konfirmation. Da wir wieder fast 30 Konfirmanden haben, werden es sehr viele Angehörige sein. Ich möchte Sie deshalb besonders zum zweiten Gottesdienst um 10:45 einladen. Wenn Sie nicht eine besondere Beziehung haben, dann lade ich Sie doch zum zweiten ein. Ich möchte niemand ausschließen. Es geht dann meist auch immer wieder mit dem Platz. Es soll keiner sagen, ich habe dann immer den Platz in meiner Gemeinde. Wenn Sie es freuen, dürfen Sie gern teilnehmen an der Konfirmation. Aber der andere, der dann eben den kürzeren Gottesdienst sucht, um 10:45. Die Gemeindebriefe sind noch nicht alle ausgetragen. Dass wir hingehen in seinem Namen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.